Aktuell sind wir in der Predigtreihe Jesus, Gott, Neudenken. Da haben wir die Gelegenheit, uns immer wieder Woche für Woche verschiedene Konzepte anzuschauen, wie Jesus eigentlich ist. Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen von Gott, von Jesus, was es so ist. Teilweise bewusst, teilweise vielleicht auch unbewusst. Und letzte Woche haben wir uns zum Beispiel mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern Gott spießig ist. Dennis hat uns damit reingenommen und hat uns ein bisschen gezeigt, dass letztlich Jesus eine langweilige Party zu einer coolen Party macht. Dass er weiß, was guter Wein ist, was wirklicher Genuss ist. Heute schauen wir uns das Thema an, ist Gott nett? Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehalten, ob Gott nett ist. Also war sehr spannend für mich, mich da reinzudenken, was wir da so für Vorstellungen haben. Dabei kann ich all das, was über Jesus... Der Priester Heiner Wilmer schreibt, manchmal kann ich all das, was über Jesus gesagt wird, nicht mehr hören. Der gute Hirte, der die Schäfchen weidet. Jesus, der Mann aus Nazareth, der Reformer, der vor 2000 Jahren ganz tolle Ideen gehabt hat und irgendwie neue Gedanken, neue Dinge gelehrt hat, die uns weitergebracht haben. Jesus, der dein bester Freund ist. Ich kenne diese Beschreibungen, schreibt er. Ich kenne die Rhetorik aus den Gottesdiensten. Manchmal mag es so gehen, dass er, wenn er sehr ehrlich mit sich ist, ein kleines oder auch großes Gähnen unterdrücken muss, wenn es mal wieder darum geht, wer Jesus war. Wer dieser nette, liebe Mann gewesen ist, der uns alle irgendwie bekannt ist, in unserer Kultur präsent ist und doch für viele einfach nur nett ist. War Jesus einfach nur nett? Den Text, den wir gerade gelesen haben, der wirft da ein paar Fragezeichen auf. Auch bei mir, wenn ich den Text lese, denke ich, ist von Jesus auf Jesus, den ich kenne. Was macht das mit uns, wenn wir von Jesus auf einmal etwas mitkriegen, was eigentlich nicht so ganz zu unserem Konzept von Toleranz, von Liebe, von dem, was wir sonst eigentlich so mit Jesus verbinden. In der Bergpredigt der Gedanke, liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde. Passt das zusammen mit dem, was wir da gerade gelesen haben? Wir wollen uns damit auseinandersetzen und mal herausfordern lassen, was das über Jesus eigentlich sagt. Und wir tun das in drei Schritten. Einmal, Gott ist leidenschaftlich, Gott ist persönlich und Gott ist unbequem. Wir starten damit mit der Leidenschaft. In Vers 14 hatten wir gerade gelesen, ich lese es nochmal vor. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten. Und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Wir haben einfach nur eine deskriptive Beschreibung, was da eigentlich passiert. Jesus kommt nach Jerusalem, er geht in den Tempel hinein und wir bekommen ein Markt, eigentlich ein friedlicher Markt. Tiere werden verkauft und Händler sitzen dort, oder Geldwechsler sitzen dort, die es ermöglichen, dort Geld zu tauschen. Also Geldwechsler gab es dort, weil es notwendig war, das Geld zu tauschen. Israel war zu der Zeit unter römischer Besatzung und die Währung, die damals verwendet wurde, hatte den römischen Kaiser insigniert auf der Rückseite. Und dieses Bildnis des Kaisers der Kaiser wurde als Gott angebetet und im Tempel wurde es nicht akzeptiert, dass man mit einer solchen Münze bezahlt, weil man dort nur den einen Gott anbeten wollte. Deswegen gab es dort diese Geldwechsler. Und auch die Tiere, dafür gibt es eigentlich auch eine ganz logische Erklärung. Im Tempel wurde geopfert. Die Menschen kamen aus ganz Israel daher, um dort zum Tempel zu kommen und letztlich ihr Opfer zu bringen, um in Beziehung mit Gott neu zu treten. Und das ist also eigentlich eine logische Erklärung. Es macht Sinn, dass es diesen Markt dort gegeben hat. Aber reagiert. Ohne Markt sieht, sehen wir, dass er absolut radikal reagiert. Ohne eine weitere Erklärung oder irgendeine Vorwarnung, jetzt die wir im Text hier sehen, fängt er an, sich eine Peitsche zu machen aus Stricken, also Material, das er wahrscheinlich dort vorgefunden hat, und fängt an, die Händler mitsamt ihren Tieren aus diesem Tempelareal hinauszujagen. Er schüttet das Geld auf die Straße, schmeißt Tische um und verursacht eigentlich ein Riesenchaos. Das hat er nicht gemacht, oder? Was sollte das? Unser toleranter, netter Jesus tut so etwas? Ich glaube, die Menschen, wie die sich drumherum vielleicht gefühlt haben, denen ging es vielleicht so wie mir und Tirza, als wir auf dem Tempelberg in Jerusalem letztes Jahr waren. Wir hatten die Gelegenheit, dort uns das mal anzuschauen, sind da gerade reingegangen, ein paar Meter erst auf dem Tempelberg gewesen. Auf einmal hörten wir ein Geschrei und da sahen wir, wie dann ein orthodoxer Jude wegrannte und eskortiert von zwei Polizist-Muslime, die aufgebracht waren. Ja, dicht dran waren dann 20, 30 Muslime, die aufgebracht hinterherliefen und irgendwas schrien, was wir nicht verstanden. Wir waren völlig perplex, konnten damit gar nichts anfangen. Die kamen auf uns zu, wir haben uns immer mehr so ein bisschen zurückgezogen. Wir wussten nicht, was ist das hier? Und konnten die Situation auch gar nicht einschätzen. Was passiert da? Einfach Chaos, emotionaler Ausbruch. Etwas, was ich überhaupt nicht mag. Vielleicht auch weil aufgrund meiner Kultur, aufgrund meines Charakters. Und dann war es ein kleines Handgemenge und irgendwann war es wieder vorbei. Und irgendwie haben sie sich gegenseitig gefilmt. Und ich dachte erstmal, das ist jetzt ganz schlimm. Aber scheinbar war es gar nicht so wild, weil da waren super viele Polizisten noch hinten. Die sind gar nicht dazugekommen. Also irgendwie war das anscheinend gar nicht so tragisch. Aber für mich in der Situation, das ging mir total nach. Warum können diese Menschen nicht auf normale Art und Weise in einen konstruktiven Dialog treten und ihre Probleme klären? Das war meine deutsche Perspektive auf die Situation. Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Und wenn ich jetzt im Tempel gestanden hätte und wahrscheinlich jeder von uns aufgetreten, hätte ich wahrscheinlich eh nicht gedacht. Wahrscheinlich jeder von uns. Mit einem solchen Jesus, der passt nicht zu mir, der passt nicht zu meiner Kultur. Erst bei den Taubenverkäufern angekommen, liefert quasi Jesus die erste Erklärung für sein Handeln. Er befiehlt den Verkäufern, ihre Sachen zu packen und den Tempel zu verlassen. Und er sagt zu ihnen, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Auf der Hochzeit zu Kana, den Text, den Dennis uns gepredigt hatte, haben wir zum ersten Mal gesehen, wie Jesus sich als der offenbart, als der er ist, nämlich der Sohn Gottes. Als er diesen Wein gemacht hatte, wurde klar für die Jünger, die ihm nachgefolgt sind, dass er jemand Besonderes ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und hier, durch diese Aussage, die er hier trifft, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus, wird deutlich für alle anderen Menschen, auch für seine Kontrahenten, dass hier jemand ist, der behauptet, Sohn Gottes zu sein. Dass hier jemand ist, der behauptet zu sagen, dass dieser Tempel ist der ich bin nicht irgendwer, der hier sich darüber aufregt, was hier passiert, sondern ich bin der Sohn Gottes. Was ist eigentlich das Problem? Der Tempel in Jerusalem war der Ort der Gegenwart Gottes. Gott lebte quasi für das Volk Israel in diesem Tempel, in Jerusalem, mitten in seinem Volk. Dort konnte man Gott begegnen. Dort konnte die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden und Gottes Vergebung erlebt werden. Das war das, wofür der Tempel für die Juden stand. Es war ein Ort des Gebets, nicht des Handels. Und der Vorhof, auf dem dieser Markt stattfand, war nicht einfach nur ein Vorhof, sondern es war eigentlich der Vorhof, der dafür gedacht war, dass dort die Heiden, also alle Leute, die nicht Juden waren, dorthin kommen konnten, um zu beten. Es war ihnen nämlich nicht gestattet, in das Allerheiligste hineinzugehen, also in den inneren Bereich, weil das reserviert war für die Juden. Und es bestand auch eine Todesstrafe darauf. Also es war wirklich undenkbar, dass da Jesus. Er liebt diesen Ort. Jesus liebt das Haus seines Vaters. Er liebt diesen Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott und konnte deswegen die missbräuchliche Verwendung des Vorhofes nicht ertragen. Jean-Paul Sartre wird zitiert, dass er gesagt hat, um die Menschen zu lieben, muss man sehr stark hassen, was sie unterdrückt, nicht wer sie unterdrückt. Es geht nicht um persönliche Feindschaften, es geht um die Struktur dieser Welt. Das Zitat findet ihr auch im Gottesdienstheft auf der zweiten Seite, wenn ihr es nochmal durchlesen wollt. Also, um die Menschen zu lieben, muss man sehr stark hassen, was sie unterdrückt, nicht wer sie unterdrückt. Es geht nicht um persönliche Feindschaft, es geht um die Strukturen dieser Welt. Ich denke, Sartre hat hier etwas sehr richtig erkannt. Wer liebt, muss im Gegenzug auch hassen. Jesus liebt den Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott, den Tempel, und hasst deswegen automatisch den Markt, zwischen Menschen Gott umwandelte, zu einem Ort des Profits. Jesus hasst nicht die Händler, er hasst nicht die Tiere oder das Geld. Er hasst die Struktur, die es möglich macht, dass dieser Platz zweckentfremdet wird. Und er tritt auch indirekten Konflikt sofort mit den Tempelautoritäten. Die kommen gleich, sehen wir ja auch im Text, auch nochmal zum Gespräch. Die eigentlich quasi dafür stehen, dass das hier alles möglich ist, dass dieser Markt dort gemacht werden konnte. Jesus ist ein Gott, der den Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott liebt und alles hasst, was dem im Wege steht. Wir haben gesehen, dass Gott leidenschaftlich ist, leidenschaftlicher, als es mir vielleicht lieb ist. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie Gott persönlich ist. Die Reaktion der führenden Männer ist eigentlich interessant. Jesus wird nicht verhaftet. Dort gab es auch viele Soldaten, die auf den Platz aufgepasst haben. Und war es auch eine lokal begrenzte können, um das quasi klären zu können, aber das passiert nicht. Wahrscheinlich war es auch eine lokal begrenzte Aktion. Der Tempelvorplatz war riesig und Jesus wird nicht den ganzen Platz geräumt haben, sondern an einer Stelle symbolisch quasi gehandelt haben. Es war wahrscheinlich auch relativ schnell vorbei. Und dann kommen die Autoritäten, also die jüdischen Führer, zu ihm und stellen die Frage, in welcher Autorität tust du das hier? Das ist eine Frage, die mir eigentlich nicht sofort kommen würde. Ich würde vielleicht denken, was machst du hier? Was soll das? Sie hinterfragen nicht, was er tut, sondern sie fragen, wer bist du, dass du das tust? Und sie fordern ein Zeichen von ihm. Im Johannesevangelium haben wir das an vielen Stellen, dass man Jesus auffordert, irgendein Zeichen zu geben, das legitimiert, was er sagt, was er behauptet. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen des Unglaubens. Also man glaubt ihm nicht, dass das wahr ist, was er da behauptet und möchte irgendein Wunder sehen, dass das irgendwie legitimiert. Und Jesus gibt es diesen Tempel ab. Und er sagt vielmehr ziemlich rätselhaft, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Die Juden missverstehen seine Aussage und denken, er spricht von der tatsächlichen Zerstörung des Tempels. Sie verstanden es auf dieser Gebäudeebene, auf der physischen Ebene. Und der Gedanke, den Tempel abzureißen, war an sich schon eine krasse Provokation, die undenkbar war. Hätten sie aber verstanden, dass Jesus sich selbst mit dem Tempel gleichsetzt, dann wäre das Band völlig zerrissen. Also das geht gar nicht. Der Tempel war für die Juden nicht irgendwie ein kleiner Tempel von vielen anderen, die es in der Stadt gab, wie es sonst üblich war, vielleicht im Römischen Reich. In Rom gab es hunderte von Tempeln für verschiedene Götter und die waren nicht, also einige kleine, einige größere, aber in Jerusalem gab es nur diesen einen Tempel. Und dieser Tempel umfasste 25% der gesamten Stadtfläche. N.T. Wright, ein Neutestamentler, schreibt, dass Jerusalem war nicht eine Stadt mit einem Tempel, sondern eher dieser Tempel dort in Jerusalem herum. Also das war massiv, dass dieser Tempel dort in Jerusalem und prägte diese Stadt im Wesentlichen. Und zusätzlich muss man auch verstehen, was der Tempel eigentlich für die Juden damals bedeutete. Es war einerseits quasi essentiell für die Gottesbegegnung, der Ort, wo Gott wohnte, dort, wo man hinkommen konnte, um Gott zu begegnen. Andererseits aber auch der Ort, wo die Politik stattfand, wo die politische Führung auch da war. Und es war der Platz oder die Stadt, der Ort, mit dem man sich total identifizierte. Das war das Identifikationssymbol, das die Juden geeint hat. Bei uns ist es vielleicht vergleichbar mit der Fußballnationalmannschaft. Wir identifizieren uns alle mit Deutschland, wenn Deutschland spielt. Und das ist unsere Mannschaft. Das ist das, was uns irgendwie dann in dem Moment ausmacht. Und für die Juden war dieser Tempel das, was sie ausmacht. Über den haben sie Lieder geschrieben und ihr Herz zerbrochen. Und Jesus, allein die Aussage, reißt den Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen, gewagt, über sowas nachzudenken. Ja, sprengt eigentlich alle. Da hat man sich nicht mal gewagt, über sowas nachzudenken. Die Aussage ist radikaler, als man sich eigentlich vorstellen kann, als wir uns das vorstellen können. Die Aussage für uns als Leser wird natürlich sofort deutlich, allein schon wenn wir die von den 3 Tagen lesen, wird für viele klar, also dass es hier um etwas geht, dass es hier nicht um diese Gebäude, physische Ebene geht, sondern dass Jesus hier von seinem Tod und von seiner Auferstehung spricht und dass er sich selbst mit dem Tempel gleichsetzt. Und das wird auch nochmal klar, also absolut deutlich in Vers 21, wo uns als Leser nochmal gesagt wird, dass Jesus damit, also mit dieser Aussage seinen eigenen Leib meinte. Es wird hier unmissverständlich klar. Jesus greift hier im Johannesevangelium schon ganz am Anfang voraus, was am Ende passieren wird. Dass er nämlich sterben und auferstehen wird. Und dass das sein Weg ist. Warum ist das so? Jesus ist größer als der Tempel. Er ist nicht nur der Ort, an dem Gott wohnt, sondern er ist Gott, der Mensch geworden ist. Nicht der Tempel ist länger der Ort der Gegenwart Gottes, sondern die Person Jesus Christus. Mit der Aussage, dass er sagt, er ist der Tempel und in 3 Tagen, wenn er niedergerissen wird, wird er ihn wieder aufbauen, sagt er ganz klar, hier ist etwas Neues und dass die Gegenwart Gottes nicht länger im Tempel zu suchen ist, sondern in seiner Person. Jesus kritisiert nicht nur, dass der Tempel quasi missbräuchlich verwendet worden ist, sondern er macht hier auch klar mit der Tempelreinigung, dass etwas Neues angebrochen ist, dass das Ende des normalen Tempels bevorsteht, wie es bisher gelebt worden ist. Jesus bringt selbst das ultimative an des Tempels, auch Handlung am Tempel überflüssig macht. Er stirbt außerhalb der Mauern des Tempels, außerhalb der Stadt, auf diesem Hügel der Welt, nicht auf einem Altar im Tempel, sondern auf dem Hügel der Welt und reinigt dadurch letztlich die ganze Welt und macht damit jeden Ort zu einem Ort des Gebets. Es ist nicht länger beschränkt auf diese 25% der Stadt von Jerusalem, da wo der Tempel steht, wo man hinkommen kann, um zu beten, sondern wie Jesus dann später auch der Frau in Samarien sagt, von überall her kann fortan gebetet werden. Zusätzlich zerreißt Jesus die Vorstellung von der Trennung zwischen Juden und Heiden durch das, was er hier sagt. Die Trennung, die im Tempel bestand, ist in der Person von Jesus Christus aufgehoben. Jesus ist für alle Menschen immer und überall zugleich zugänglich. Aus dieser Botschaft, aus diesem Gedankengang kommt auch ein Satz, den wir öfter mal in der Einleitung bei uns gesagt haben. Er lädt alle Menschen ein. Bist, egal was du glaubst, schön, dass du da bist. Jesus lädt alle Menschen ein. Die ganze Welt, das ganze Universum ist eingeladen, seine Person kennenzulernen. Der christliche Glaube sagt, dass Gott nicht in einer Kirche oder in einem Buch oder sonst irgendwie gebunden ist oder erfahrbar ist, sondern allein in der Person von Jesus Christus. Die frühen Christen hatten fast 200 Jahre lang keine eigenen Gebäude, keine Kirchen, sondern trafen sich in Häusern an verschiedenen Orten und Plätzen. Und dort war die Kirche, da wo Menschen zusammenkamen, die an Jesus glaubten. Das ist möglich, weil Jesus der Tempel geworden ist. Ich komme zu meinem 3. Punkt. Gott ist unbequem. Jesus ist unbequem, weil er ein Gott ist, der den Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott liebt und alles hasst, was dem im Weg steht. Das macht ihn unweigerlich unbequem. Deswegen kann er den Markt nicht tolerieren, sehen diese Handlung und ihn, sondern tritt dort in Aktion. Und die Jünger sehen diese Handlung und zitieren hier einen Vers aus Psalm 69, wo es um den leidenden Gerechten geht. Und da heißt es, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Das ist, ich habe auch wieder im Gottesdienstheft das 2. Zitat auf der 2. Seite. Ratzinger schreibt zu diesem Kommentar, das die Jünger hier einführen, auch als Erklärung für das, was Jesus hier gemacht hat. Er schreibt, der Eifer für Gottes Haus führt ihn in die Passion ans Kreuz. Also es ist schon hier eigentlich angelegt. Der Eifer für das Haus wird mich verzehren. Der Eifer, den Jesus für den Tempel, für den Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott hat, weist den Weg, den er gehen wird, nämlich den Weg zum Kreuz. Weil er den Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott liebt und er weiß, dass dieser erst vollkommen hergestellt werden sein wird, wenn er die Sünde durch sein selbstloses Opfer von Gott konfrontiert. Jesus ist unbequem, weil er die Menschheit mit ihrer Getrenntheit von Gott konfrontiert, weil er mich damit konfrontiert. Sein Sterben am Kreuz ist irgendwie eine direkte Botschaft an diese Welt und auch an jeden von uns, dass es notwendig war, dass er starb. Sonst hätte er es ja nicht getan. Warum, könnte man jetzt fragen, sollte Jesus etwas, der für diese Welt oder sogar für mich sterben müssen. Die Frage ist, gut, warum ist das überhaupt notwendig? Weil echte Vergebung teuer ist. Nehmen wir an, jemand geht an deinem Arbeitstisch vorbei, vielleicht in der Bibliothek, und du hast gerade einen neuen Laptop gekauft, ein MacBook, die neueste Variante mit der besten Ausstattung. Und da ist jemand ein bisschen tollpatschig und mit dem Rucksack klatscht er dagegen und das Ding fällt runter, vielleicht noch die Treppenstufe und Bildschirm ist kaputt und die Festplatte hat einen Schaden. Also worst case. Miese Sache. Ah. Die Daten sind weg, die Masterarbeit futsch. Ah. Und das schöne Ding, mein Lifestyle-Produkt. Aber das kann man ja ersetzen. Nur der andere hat, also wenn er eine Versicherung hat, dann ist das ja kein Problem. Dann wird das irgendwann ersetzt und nach kann ich mir das dann irgendwann wieder kaufen und alles wieder herstellen. Ist zwar ärgerlich, aber möglich. Angenommen, dieser Mensch hat aber keine Haftpflichtversicherung. Vielleicht hat hier ein oder andere auch keine Haftpflichtversicherung, ich weiß es nicht. Aber das Risiko besteht, dass auch ein Student vielleicht gar keine Versicherung jetzt da am Start hat. Und jetzt sind da diese Kosten, vielleicht 2.500 Euro. Und er kann sie nicht bezahlen, er hat das Geld nicht auf der Kasse liegen. Und jetzt steht die Frage, entweder derjenige zahlt es dann irgendwann ab über Raten oder er leiht sich das Geld bei seinen Eltern oder sonst wo und klärt die ganze, also bereinigt die ganze Geschichte. Oder ich wäre dazu bereit zu sagen, ich trage die Kosten selbst. Versagt, jeder, der jemals, in jedem Fall, irgendjemand muss für den Schaden aufkommen. Bonhoeffer sagt, jeder, der jemanden vergibt, trägt in gewisser Weise dessen Sünden. In den Chroniken von Narnia, das ist eigentlich ein Kinderbuch, das C.S. Lewis für seine Nichte geschrieben hat, da schreibt er über einen König, und also er schreibt, es ist eine Kindergeschichte und in dieser Geschichte taucht ein König auf, der ein Löwe ist. Tiere können in dieser Welt sprechen und haben dort Funktionen. Also Menschen und Tiere leben dort zusammen, ist eine Fantasiewelt. Aber er entfaltet dort ein starkes Bild. Dieser Löwe ist gefürchtet. Jeder hat Angst vor diesem Löwen, weil er so mächtig ist, weil er so stark ist, weil er so kraftvoll ist und weil er eigentlich ja jeden quasi besiegen kann. Es gibt keinen Gegner für ihn. Und gleichzeitig ist er die große Hoffnung. Alle sehnen sich danach, dass dieser König zurückkommt und sie endlich befreit von der Hexe, die das ganze Land unterdrückt und die ja so einen ewigen Winter über das Land gelischen eintritt und für sie kämpft. Darauf, dass dieser Löwe endlich wieder zurückkommt und für diese Menschen eintritt und für sie kämpft. Er ist zwar gefürchtet, weil er so mächtig ist und so gefährlich, aber gleichzeitig geliebt, weil er sanftmütig ist und gut. Edmund, einer der, also ein kleiner Prinz dort in dieser Geschichte, der dort eine Rolle spielt, verbockt es richtig. Er paktiert mit dieser Hexe, weil er denkt, dort also irgendwie kleine leckere Bonbons bekommen zu können und eine wichtige Position in ihrem Regime da und verrät letztlich seine eigenen Freunde. Und in diesem Land Narnia ist das nicht ein Verrat, hat tiefere Konsequenzen. Ein Verrat muss dort immer bezahlt werden, sogar mit dem Tod. Ziemlich hart für eine Kindergeschichte. Aber ist der Fall in dieser Welt. Und jetzt kommt der König, dieser Löwe, der Aslan, und geht dorthin und macht einen Pakt mit dieser Hexe und sagt, übernehmen. Das lass den Edmund frei und lass mich diesen Preis übernehmen. Das, was er hätte bezahlen müssen aufgrund seines Vergehens, seines Verrates, lass mich diese Strafe zahlen. Und sie kann es gar nicht fassen, dass der das einfach so einwilligt und freut sich in Keks, denkt danach, hat sie die ganze Regierung über das Land. Und Aslan wird gefesselt, wird misshandelt, wird gedemütigt und stirbt letztlich auf so einem Stein. Doch der Tod konnte ihn nicht dauerhaft halten, weil es in diesem Land noch eine tiefere Wahrheit gab. Und die erklärt Aslan so: Wenn sich einer, der nichts verbrochen hat, freiwillig für einen Schuldigen opfert, dann bricht der Steintisch in zwei und der Tod weicht zurück. Die Botschaft des Neuen Testaments ist eigentlich ganz einfach. Jeder von uns ist sündiger, als er je gedacht hat und andererseits mehr geliebt, als wir je geglaubt hätten, Das ist wichtiger als wie auch je zuvor. Diese Wahrheit macht mich und jeden, der das versteht, demütiger als wir auch je zuvor waren, weil wir wissen, dass alles, was wir sind, alles, was wir haben, ein Geschenk ist. Und ich kann mich nicht über jemanden stellen, der eine andere Weltanschauung hat oder irgendwie anders denkt, weil alles, was ich bin und was ich habe, ein Geschenk ist, das, für das ich nichts getan habe, das ich nicht irgendwie erarbeitet habe. Jesus ist leidenschaftlich, er ist persönlich und unbequem. Er stirbt nicht, weil er ein netter Gott ist, sondern weil er ein leidenschaftlicher, unbequemer und persönlicher Gott ist, der es hasst, dass die Menschen getrennt von ihm sind. Amen.